Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo zusammen. Madonna ist zurück. Hausmusik ist zurück. Es wird wieder getanzt. Angekündigt hat Madonna das mit einem Kurzfilm.
Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows. Create a new persona. A different identity. I can be whoever I want to be.
Ja, manchmal möchte sie sich einfach im Schatten verstecken, aber sie kann sein, wer immer sie sein möchte. Madonnas Stimme war das in ihrem Kurzfilm. Oder ist es ein überlanges Musikvideo? Was genau es ist, besprechen wir hier gleich. Wenn die Queen of Pop ein neues Album ankündigt, dann muss das natürlich mit einem entsprechenden Wumms geschehen. Madonna hat einen Vorgeschmack auf ihr neues Werk namens Confessions 2, das Anfang Juli erscheinen wird, herausgebracht. Nämlich einen 14-minütigen Kurzfilm, sozusagen ein Musikvideoclip in Überlänge. Und dieser Film besteht selbstverständlich aus Musik und Wort, aber vor allem lässt Madonna darin jede Menge Stars der Musik- und Filmbranche aufmarschieren. Ja, so klingt das und wie das aussieht und was da eigentlich gerade so gescheppert hat und welche Anspielungen Madonna in dieser knappen Viertelstunde unterbringt, darüber spreche ich jetzt mit der Musik- und Filmjournalistin Jenny Zülker. Jenny, wie hast du denn den Film gesehen? Was passiert da?
Also erstmal spricht sie ja auch von dem Film und extra nicht von dem Videoclip, ne? Also vielleicht Ansichtssache. Aber ich beschreibe jetzt ein bisschen länger, was da passiert, weil ich finde, das lohnt sich. Also der Film beginnt mit Madonna in schwarzen Dessous und High Heels und Full Make-up, als ob sie uns erwartet in einer dunklen Wohnung. Und es dringen, ich würde mal sagen, als Leitmotiv des Films sexy female DOPs, also Kamerafrauen mit Masken und High Heels in die Wohnung ein, die ihre Kameras auf Gimbals tragen, diese Halterungen, die fließende Bewegungen ermöglichen. Und die filmen sie dann die ganze Zeit. Zum Beispiel dabei, wie sie mit Stiefeln über ein Feld geht, auf dem, meine Lieblingsszene, eine sich drehende Tänzerin im Herrenspagat liegt und zwischen ihren Beinen heraus also ein Disco-Laserstrahl schießt. Und auch Madonna leuchtet aus ihrem Unterleib heraus. Andere TänzerInnen schießen ebenfalls Laserstrahlen, einige auch aus ihrem Behind. Und bei dieser Laserstrahlorgie auf dem Feld, und dann geht das über in eine nächtliche Autofahrt im POV-Shot und das Auto baut einen Crash und die Fahrerin rennt in einen Nachtclub und entpuppt sich als Schauspielerin Julia Garner im Madonna-Look. Und im Club treffen wir dann auch wieder auf die Kamerafrauen und auf Sabrina Carpenter, die Sängerin, die mit Madonna im Duett singt. Es treten da jede Menge schöne, spärlich bekleidete TänzerInnen auf. Und dann trollt sich Madonna ins Herrenklo. Die nächste Szene im neuen Outfit, blaues Minikleid, übrigens alles von Dolce & Gabbana ausgestattet. Und schnappt sich einen der muskulösen jungen Bos und geht mit ihm dann in die Kabine.
Da hat es so großartige, ne? Da kommt
ja,
das Scheppern.
Ja, genau, her. Da schätterst, da hören wir dann die ganzen Türen auf und zugehen. Und diese großartige Game of Thrones-Schauspielerin Gwendolyn Christie, die guckt dann über die Wand auf Madonna und dann tanzt Madonna vor dem Spiegel und trifft auf diesem wünschenswerten Klo, sage ich mal, auch noch Kate Moss und Debbie Mazar, so eine Schauspielerin, und Benedict Cumberbatch und Honey Dijon, also große Namen des Entertainments. Und da sind wir am Ende zurück in der Wohnung mit den Kamerafrauen. Eine von denen entpuppt sich dann als ihre Tochter Lourdes, die auch mitfeiert. Ich meine, die ist ja erwachsen, das darf sie ja. Der Kühlschrank dort ist auch leer, bis auf Champagner. Und die Kamerafrauen besetzen quasi die Wohnung, lümmeln rum, trinken Champagner, essen Bananen, alles in ihren Halbgesichtsmasken und schauen sich das Material, also den Film, auf dem Bildschirm an. Für mich ist das so eine Art abschließende Schnittsession. Und am Ende sagt Lourdes in die Kamera, cut, bitch. Und da Ritt ist dann so endlich so langsam vorbei.
Ja, danke.
Das passiert da.
Danke für diesen wilden Ritt durch dieses 15-minütige Video. Vaginale Laser, auch interessant. Ja. Aber Madonna spricht ja auch im Film und sagt, sie will über etwas reden. Sie hat ein Anliegen, sie will was loswerden. Mhm. Du hast ja ein paar Themen schon angerissen. Welche Themen spricht sie an?
Ja, also jede Menge. Am Anfang sagt sie auch noch einen anderen wichtigen Satz. People still think dance music is superficial, aber the dance floor is not just a place, it's a threshold, a space where movement replaces language. Also. Und auf diesem Konzept basiert quasi der Film. Genau, die Bewegung ist die Sprache. Mhm. Und also formal musikalisch würde ich sagen, ist das schon einfach ein Vorabmix aus den Songs auf dem Album, das ja am 3. Juli dann erscheinen wird als Sequel zum Confessions-Album von 2005. Aber inhaltlich gibt es konkretere Themen. Also das Leben unter den Augen der Öffentlichkeit genauso, also ganz stark natürlich, genauso wie ihr schon oft postulierter Exhibitionismus. Sie singt Everybody's Watching Now, Oh Yeah, I Don't Care. Dann geht es viel um Selbstbestimmung, ihr Lieblingsthema, dass zum Beispiel ausgerechnet Julia Garner auftaucht, ist ein Hinweis auf den autobiografischen Film, den Madonna ja auch selbst inszenieren wird und der sich schon lange in Entwicklung befindet, in dem Garner nämlich dann Madonna spielen wird. Oder dass sie Cumberbatchs Gesicht in die Hand nimmt und ihn mit ihrer Stimme singen lässt, Everybody Get Up and Dance, bedeutet, sie lässt die Puppen tanzen. Und die Laserstrahlen aus dem Unterleib sind ein nicht besonders subtiles, aber ich finde sehr lustiges Symbol für die Kraft von Sexualität, auch so ein Lieblingsthema von ihr. Und dann in dem Augenblick, als Kate Moss vor dem Klospiegel auftaucht, singt sie gerade Hide the Cocaine. Das ist natürlich ein Hinweis auf das durch Drogen befeuerte Nachtleben, das sie so liebt. Der ganze Film ist eine Hommage an die Freiheit des Dancefloors in jedem Alter. Und wichtiger als all das, würde ich sagen, ist nur ihre Tochter, denn die ist ja am Ende quasi die Regisseurin von Madonnas Leben. Mhm. Also ich würde schon sagen, Madonna ist darin weniger, also in dem ganzen Film weniger deutlich politisch als meinetwegen Peaches und nicht so morbide wie Miley Cyrus. Aber man kann das schon als feministisches und anti-ageistisches und eben durch die queeren Bilder und Menschen sehr aktuell politisches Ding deuten.
Ja, also viele Anspielungen, eine wilde Party, aber ja mit politischen Untertönen vielleicht. Madonna ist ja auch eine Person, die sich immer wieder neu erfindet, ja eigentlich als Symbol steht für Neuerfindung. Mhm. Und ich finde auch, dass im Film ganz schön viel Neues zu sehen. Es ist auch so ein bisschen so dystopische Innenräume, in denen so Untergrundkulte trotzdem irgendwie tanzen. So habe ich das gesehen. Wie viel Neues findet im Film statt?
Ich finde, dass sie das eigentlich schon alles schon mal so ähnlich gesagt hat, nur noch nicht so zusammen. Also sie hat ja schon eine funktionierende Persona für sich erfunden, die nimmermüde, sexuell nimmersatte, selbstbestimmte und sich eben Menschen jeglicher Couleur schnappende, alterslose Dancing Queen. Und dazu dann diese Dance-Sounds, die sind auch nicht neu, aber die sind auch wieder toll. Die sind wieder von Stewart Price produziert, der auch das erste Confessions-Album gemacht hat. Das ist ein bisschen generisch, manchmal klingt das, aber trotzdem ist das nie dumm. Und mit 67 ist sie ja eh die Einzige, die das noch so macht. Das reicht. Also ich denke persönlich manchmal, okay, ein bisschen anstrengend, das ewige Netzstrumpfhosen-Akrobatik-Ding so, aber bei dem Motto ist doch meine Sache, stimme ich hier voll zu. Man muss aber auch trotzdem sagen, auch andere MusikerInnen haben natürlich fantastische, bahnbrechende Videos gemacht, aber es macht nichts. Also Pop wiederholt sich, genauso wie andere Genres. Insofern, da sind ein paar neue Aspekte drin, auch wenn sie das alles vielleicht schon mal im Einzelnen gesagt hat.
Und diese Idee aus allen Songs jetzt, also aus allen Songs vom Album, quasi wie so eine Opern-Ouvertüre fast, so einen Vorabmix zu machen. Ist diese Idee eigentlich neu oder müssen jetzt alle Künstler das jetzt auch machen?
Ich glaube, das können die meisten gar nicht machen. Das kann sich ja sonst eh kaum jemand leisten, so einen Aufwand zu betreiben. Also Madonna weiß natürlich, dass es sogar in ihrem Fall etwas Besonderes braucht, um in unserer permanent aufgeregten und permanent abgelenkten Öffentlichkeit überhaupt noch diese 14 Minuten ungeteilte Konzentration zu kriegen. Und sie macht das dann eben einerseits über diesen perfekt produzierten Musikmix und ihre Themen Sex, Drugs, Party, das verkauft sich ja immer. Und andererseits über die Promi-Dichte, bei der man sich übrigens auch mal fragen, wer denn eigentlich nicht dabei ist. Lady Gaga zum Beispiel ist nicht dabei.
Ja, und vielleicht noch kurz sich eingeladen. Auf die Party.
Ja, genau, die ist nicht eingeladen auf die Party. Und vielleicht noch ganz kurz, fand ich nämlich auch lustig, es gab für das Video die Funktion eines VIP- and Cameo-Coordinators. Und da stelle ich mir sehr lustig vor, der oder die muss dann sich anhand eines Storyboards überlegen, wo passt denn Benedict Cumberbatch am besten hin? Moss stellen wir unter die Zeile mit dem Koks. Und Gwendoline Christie, die ist so groß, die Schauspielerin, die lassen wir am besten über die Klotür spannen. Also diese Funktion hätte ich auch sehr gern bekleidet bei dem Video.
Also viel los, das Video gibt es online zu sehen. Und das ganze Album Confessions 2 können Sie ab Anfang Juli hören. Und bis dahin ganz vielen Dank, Jenny Zilker, für die Einblicke in Madonnas neues Werk.
Ja, hat Spaß gemacht, danke.
Es gibt Künstler, die streiken, und es gibt Arbeiter, die streiken mit künstlerischen Mitteln. Wie die Solidarität zwischen Arbeitern und Künstlern aussieht, vor 100 Jahren, aber auch heute, und zwar international wie auch ganz regional, nämlich im Ruhrgebiet, da zeigt das Kunstmuseum Gelsenkirchen eine Ausstellung, die eröffnet am Freitag und die nennt sich Radikale Hoffnung, Kunst und Arbeitskampf. Mitkuratiert hat sie Julia Höhner, Leiterin des Kunstmuseums Gelsenkirchen, mit der ich jetzt verbunden bin. Hallo Frau Höhner.
Hallo.
Streikende Künstler und künstlerisch Streikende. Was war denn der Anstoß für diese Verbindung, für diese Ausstellung?
Also glaube ich, dass der Anstoß für die Ausstellung, die ich gemeinsam mit Friederike Siegler von der Universität kuratiert habe, war, dass die Frage um Arbeit, um gerechte Arbeitsbedingungen bis heute nicht beantwortet ist. Und gleichzeitig aber das Ruhrgebiet und insbesondere auch Gelsenkirchen ganz viel Material bietet, um die...
Sie hören es, wir haben gerade einen Leitungsstreik, die Leitung streikt. Frau Höhner, sind Sie noch da?
Ich bin noch da, ja.
Sie sind noch da. Jetzt hat gerade die Leitung gestreikt. Vielleicht können Sie sich einen Meter nach rechts oder links bewegen. Das hilft manchmal. Aber okay. Sie haben gerade davon geredet, dass Sie ganz lokal im Ruhrgebiet auch Protestaktionen in Ihrer Ausstellung zeigen.
Genau, also das Ruhrgebiet ist da wirklich ein ganz reiches Schatzkästchen, was Arbeiterproteste und Arbeitskampf angeht. Nicht nur in Bezug auf die bekannten Streikaktionen der Kohlekumpel im Zuge des Abbaus der Montanindustrie, sondern Gelsenkirchen hat auch ein feministisches Kapitel von Arbeitskampf zu bieten. Und das sind die sogenannten Heinze-Frauen, Mitarbeiterinnen des Photochemielabors Heinze, die Anfang der 80er Jahre bis vors Bundesarbeitsgericht gezogen sind und für Lohngleichheit gestritten und auch gewonnen haben.
Und die haben, die Heinze-Frauen sogenannten, die haben in der Firma mal so eine Abrechnung von ihren männlichen Kollegen gefunden und gemerkt, ah, die verdienen ja viel mehr und haben dann angefangen zu protestieren.
Genau, damals auch noch mit der gewerkschaftlichen Unterstützung der Gewerkschaft Druck und Papier, Arbeitskampf geführt in Gelsenkirchen, dann vor das Arbeitsgericht in Hamm und schließlich am Bundesarbeitsgericht in Kassel haben sie ihren Arbeitskampf gewonnen. Und was es für uns so toll macht für diese Ausstellung, ist, dass sie den Kampf eben auch mit visuellen, mit ästhetischen Mitteln geführt haben. Also sie haben sowohl Plakate erstellt, als auch eine Schallplatte herausgegeben und ihr Arbeitskampf war schließlich auch, hat den Inhalt gegeben zu einem Theaterstück, was bei den Ruhrfestspielen aufgeführt wurde. Und deswegen sozusagen widmen wir den Heinzelfrauen in der Ausstellung ein eigenes Kapitel.
Und ja, einen ganzen Kosmos haben die eröffnet mit ihrem Protest. Sie zeigen ja Werke und die Geschichte vom Protest von der frühen Moderne bis zur Jetztzeit. Wie sehen denn Arbeitskampf- und Proteststrategien heute aus? Was zeigen Sie dort?
Also heute ist es sozusagen sehr vielfältig und wenn man mal kurz schaut, haben Künstler eben ja auch selber gestreikt in den 60er Jahren, beispielsweise Gustav Metzger oder Lilo Zeno, die sich ganz aus dem Kunstbetrieb zurückgezogen haben. Und heute hat der Streik ganz vielfältige Gesichter. Zum Beispiel gibt es die großartige Künstlerin Nicole Wermers, die quasi eine Skulptur schafft und sie auf einem Reinigungswagen drapiert und damit den Blick auf den Wald.
Jetzt haben wir Frau Höhner wieder verloren. Jetzt sind Sie wieder da. Wir probieren es. Die Leitung streikt, aber Sie waren gerade dabei zu erzählen von einem Putzwagen. Das würde ich gerne hören. Können Sie das nochmal sagen? Was hat dieser Putzwagen auf sich?
Ja, Entschuldigung. Also Nicole Wermers hat eine Skulptur geschaffen, die heißt Reclining Female. Und da sieht man einen liegenden Frauenakt, den sie auf einem Putzwägelchen drapiert. Und damit verbindet sie quasi den Blick auf den weiblichen Körper mit oft unsichtbarer und schlecht bezahlter Dienstleistungsarbeit. Denn auch die Modelle, die wir in Gemälden oder in Skulpturen sehen und die den Anschein erwecken, sie würden nichts tun, lasziv sich regeln, sozusagen waren ja auch bezahlte Arbeiterinnen und oftmals auch Prostituierte. Genau, und ganz toll ist auch, und es ist uns auch ganz wichtig, da wirklich das Thema facettenreich zu erzählen, da steckt auch so ein bisschen auch sozusagen Witz und Radikalität drin, denn gleichzeitig sieht die Figur aus, als würde sie da ihre Arbeit bestreiten, nämlich die des Saubermachens.
Und trotz allem, ich versuche noch eine Frage zu stellen und hoffe, die Leitung streikt nicht wieder. Der Titel Ihrer Ausstellung heißt ja Radikale Hoffnung. Ist das die Message, die Sie auch mit der Ausstellung an die Besuchenden aussenden möchten?
Ja, ganz klar. Also ganz klar ist das, was die Künstlerinnen und Künstler hier tun, ist etwas, was nicht, also es ist eine Spiegelung und vielleicht auch eine Kritik an bestimmten Verhältnissen, aber immer mit der Idee, dass sozusagen auch Veränderung möglich ist. Und dieser Titel Radikale Hoffnung bezieht sich auf ein Buch von Jonathan Lehr, in dem er quasi Hoffnung als eine Haltung beschreibt, auch in sehr, sehr ausweglosen Situationen an Zukunft zu glauben, auch wenn man manchmal nicht weiß, wie Zukunft aussehen mag. Deswegen ist Hoffnung für mich in diesem Sinne nichts spirituell Esoterisches, sondern eher, ja, wie soll ich sagen, eine soziale oder politische Praxis. Eine Haltung, die uns befähigt, trotz widriger Bedingungen, die wir vielleicht manchmal auch heute erleben, handlungsfähig zu bleiben und an die Zukunft zu glauben.
Also Hoffnung als etwas ganz Konkretes, für das es sich zu protestieren lohnt.
Genau.
Vielen Dank, Julia Höhner vom Kunstmuseum Gelsenkirchen. Die Leitung ist uns jetzt doch noch treu geblieben. Das freut mich sehr, dass Sie hier live im Kompressor waren und Ihre Ausstellung vorstellen konnten. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Tschüss. Julia Höhner war das Co-Kuratorin der Ausstellung Radikale Hoffnung, Kunst und Arbeitskampf. Die Ausstellung eröffnet diesen Freitag in Gelsenkirchen und läuft dann noch bis zum 4. Oktober im Kunstmuseum Gelsenkirchen. 42,195 Kilometer, so lang ist ein Marathon. Einen Marathon laufen, für die einen ist das ein Ziel, ein Lebenstraum, eine Herausforderung. Und für die anderen ein Großevent, bei dem Straßen abgesperrt werden. Aber wie sieht das Ganze ästhetisch und künstlerisch aus? Die Läufer, das Laufen und die Marathonstrecke. Was man in einem neuen Fotoband übers Laufen definitiv sieht, sind Füße. 1000 Füßler, so heißt der Bildband, übers Marathonlaufen von Volker Renner, Künstler, hat das Buch gemacht und zeigt ja eine andere Seite vom Marathon. Und er ist jetzt live bei uns in der Sendung. Hallo, Herr Renner.
Frau Wenzel, ich grüße Sie.
Man sieht in Ihrem Buch 1000 Füßler, ja, Füße, Beine, verschwitzte Beine, Venen verzerrt, so Neonlaufschuhe, sonst nichts oder habe ich was übersehen?
Nee, das ist schon das, was man sieht. Also die Beine sind ja auch freigestellt. Also das konzentriert sich alles wirklich auf Beine, Schrittfolgen, Bewegung, Farben, diverse Schuhmodelle. Also es ist schon wirklich eine sehr dezidierte Studie zum Fuß, zu 1000 Füßen.
Also ein kopfloses Kopf-an-Kopf-Rennen. Wieso haben Sie sich für diese Ästhetik entschieden, sonst nichts zu zeigen, außer Füße und Beine?
Also ist der 1000 Füßler ist ja der erste Band praktisch zum Marathon und war eigentlich so ein bisschen wie ein Testlauf, also wie ein Testrun. Also ich habe bei der Strecke beim Marathon in Hamburg fotografiert und wollte mich eigentlich auf den Marathon in Marathon vorbereiten. Also eigentlich war es wirklich wie so mein Training auf den Marathon, der von Marathon nach Athen geht. Und da habe ich erstmal angefangen zu schauen, was interessiert mich, was finde ich spannend und habe die Gesichter fotografiert, irgendwie die Erschöpfung und mich dann aber nachher irgendwie nur noch auf das, was trägt, konzentriert, auf die Füße und die Beine, die Strecke begehen oder belaufen.
Sie sagen, das Buch war ein Testlauf. Für einen zweiten Band kommen wir gleich noch zu. Aber wenn ich Testlauf höre und Sie haben sich vorbereitet auf einen Marathon in Marathon, muss ich jetzt noch mal nachfragen, haben Sie die Fotos selber beim Laufen geschossen oder standen Sie an der Seitenlinie?
Nee, ich stand an der Seitenlinie. Okay. Und auch da an verschiedenen Orten, um zu schauen, von wo man die Beine am besten einfangen kann dann nachher. Also ich hatte mich dann schon auch da vorher, wie man sozusagen wieder auf die andere Seite der Strecke kommt.
Das ist schwierig, ne?
Vorbereitet, hatte extra noch ein Sonderteleobjektiv dabei und so weiter. Also das war eigentlich ja die Vorbereitung. Aber dann, was dabei rausgekommen ist, hat mir dann sehr so gut gefallen, dass ich mit Max Prediger zusammen, der das Buch gestaltet hat, dann gesagt haben, das kann ein eigenständiges Buch werden und das nächste Projekt wird dann sozusagen ein anderes.
Ja, und dann ging es ja nach Marathon, also den Ort Marathon, und in dem Bildband habe ich ganz viel Asphalt gesehen, Zäune, Tankstellen, eigentlich gar keine Menschen, so als wäre es so die Laufstrecke für die 1000 Füßler in ihrem anderen Buch. Hat doch ein bisschen was von Google Street View, war das ein bewusster Kontrast?
Das war, also ich bin ja tatsächlich den Marathon dann nicht gelaufen im Marathon, sondern bin ihn, bevor der Marathon stattgefunden hat, gegangen. Also ich habe 2 Tage damit zugebracht, die Strecke abzugehen und mich bewusst für diese Entschleunigung. Also eigentlich der Marathon zielte darauf an, möglichst der Schnellste zu sein. Und ich war eigentlich derjenige, der versucht hat, möglichst Langsamste zu sein. Und habe dann schon geschaut, also die Strecke ist jetzt, Sie haben es ja schon gesagt, nicht pittoresk, aber bietet eigentlich so ein ganz schönes, es ist so ein bisschen wie die Entdeckung der Langeweile. Also es hat so, man sieht dann doch ganz viel in diesen Erscheinungen, was halt dann doch wieder fotografierbar wird.
Und so ein Künstlerbuch, was es dann am Ende ja geworden ist, und Sie machen ja wirklich viele Künstlerbücher, also da kann eigentlich jedes Thema, das Sie interessiert, zum Kunstwerk werden. Sie haben ja auch schon mal hier in der Sendung ein Buch über die Lindenstraße vorgestellt oder haben auch den Prozess Johnny Depp und Amber Heard in ein Künstlerbuch getan. Was begeistert Sie an der Gattung, am Kunstbuch?
Für mich ist es eigentlich super, dass ich mich, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, jetzt wird es zum Beispiel mit Marathon, da gibt es dann gleich 2 Bücher dazu, dass es eigentlich das gut klammert. Also dass ich dann so, wenn ich jetzt mit dem Projekt fertig bin, dann geht sozusagen daran, wie macht man ein Buch draus? Da arbeite ich dann 2 Gestalten zusammen in Hamburg, also einmal Christoph Steinegger, einmal Max Prediger. Und dann überlegt man halt, wie bringt man es in eine Form und wie sieht es nachher aus? Und für mich ist es halt total gut, dann auch wieder mit einem Projekt abzuschließen und dann zu sagen, jetzt kann wieder das Nächste. Also nach dem Buch ist vor dem Buch eigentlich immer bei mir.
Also ein Buch ist, ist wie eine Rennstrecke. Es gibt einen Start und ein Ziel.
Genau, das fand ich auch spannend. Also bei der Marathon, da gibt es ja auch um Verausgabung, um Ausdauer, irgendwie ein Ziel vor Augen zu haben. Und das kann man, glaube ich, schon auch auf so eine künstlerische Produktion übertragen. Und wenn man mit dem Marathon fertig ist, die meisten, ich bin ja noch kein gelaufen, ich bin ja nur gegangen, aber dann sind ja die meisten auch schon wieder in der Vorbereitung für den nächsten Marathon. Und so ist es eigentlich bei mir, immer das nächste Buch eigentlich schon wieder am Start ist.
Also die jetzt fertigen Künstlerbücher Marathon und Tausendfüßler gibt es online auf ihrer Website, geht ab 30 Euro los. Die Website lautet volkerrenner.de und ich bedanke mich, dass Sie die Bücher hier live im Kompressor vorgestellt haben. Vielen Dank.
Tausend Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Sehr gerne. Die Kiew Biennale findet nicht nur im namensgebenden Kiew statt, sondern an unterschiedlichen Orten in der Ukraine und in der EU. Am Mittwoch eröffnete in Berlin im KW Institute for Contemporary Art das mittlerweile 6. Kapitel der aktuellen Ausgabe der Kiew Biennale. Ja, was sind aktuelle künstlerische Positionen aus dem Osten, aus Mittel- und Osteuropa, aber auch dem Nahen Osten und Zentralasien, die dort zu sehen sind? Unsere Autorin Jelisaveta Landenberger hat die nomadische Kunstschau vor Ort besucht und sich von den Kuratoren Sophie Kroh Christensen und Vassil Tscherepanin durch die Ausstellung führen lassen.
Oben ein schmales Abbild der rötlichen Sonne in der Morgendämmerung. Unten der ukrainische Nachthimmel in Schwarz-Weiß. Betritt man den abgedunkelten Ausstellungsraum, sieht man vor sich diese monumentale, aus 2 übereinander angeordneten Teilen bestehende Videoinstallation. Erstellt hat sie die in Oslo lebende ukrainische Künstlerin Lesya Wasilchenko. Das untere Video des Werks Night Without Shadows and Light Without Rippling of Waves aus dem vergangenen Jahr, für das sie mit dem Kiewer Pinchuk Art Prize für junge Künstler ausgezeichnet worden ist, verknüpft Videosequenzen von 1918 bis heute miteinander, die alle den ukrainischen Nachthimmel zeigen. Mal sieht man eine Laterne, Häuser mit ruhigem Sternenhimmel im Hintergrund, mal Aufnahmen von Beschuss. Der obere Teil des Videos wiederum verdichtet Aufnahmen der Morgendämmerung von der ukrainischen Unabhängigkeit 1991 bis zum Beginn der russischen Großinvasion zu einer einzigen leuchtenden Kugel. Wasilchenkos Arbeit ist eine von insgesamt 21 Positionen, die im Rahmen der Kiew Biennale in der Ausstellung in den KW in Berlin zu sehen sind. Kuratorin Sophie Kroch Christensen betont die archäologische Dimension von Wasilchenkos Werk und erklärt, wie es mit einer anderen Arbeit im Raum interagiert.
Auf der anderen Seite haben wir eine kürzere Filmarbeit von Lida Abdul, die In Transit heißt, einer afghanischen Künstlerin. Sie hat diesen Film außerhalb von Kabul auf einem alten Flugplatz gedreht, wo alte Flugzeuge aus der UdSSR stillgelegt und im Grunde abgeschossen wurden. Und dann ist da eine große Gruppe kleiner Jungen, die mit diesem Flugzeug wie mit einem Drachen spielen. Und sie wollten es wieder zum Fliegen bringen. Es geht also wirklich auch darum, herauszufinden, was nach der Zerstörung kommt.
A Bird That Cannot Land lautet das Motto der Kiew Biennale in NKW. Es geht um Exil, Kolonialismus, Krieg. Auch die Kiew Biennale selbst sei wie eine Kreatur, die nicht landen könne, sich von Ort zu Ort bewege, sagt der Initiator der Schau, Vasil Tscherepanin. Er ist zugleich der Kurator des Diskursprogramms. Tscherepanin stellt eine weitere Videoarbeit vor, den Stop-Motion-Film Grey Earth von Dana Kavelina, den die Kiew Biennale in Auftrag gegeben hat.
Und wir wollten unbedingt Danas Arbeit einbeziehen, da es sich um einen neuen Auftrag für die Kiew Biennale handelt. Sie ist meiner Meinung nach eine der wenigen wirklich kritischen ukrainischen Künstlerinnen. Sie ist diejenige, die die Kriegsbedingungen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft thematisiert. Im Grunde geht es in dieser Arbeit um die Überlagerung des menschlichen Körpers eines Soldaten mit einer anderen Figur, einer Kuh. Auch das Land, die Erde selbst, ist in diesem Film ein vollwertiges Subjekt.
Kavelina lebt nun im westukrainischen Lviv. Sie stammt aber aus Melitopol in der Region Saporischschja, das seit März 2022 von russischen Truppen besetzt ist. Kavelina dreht aufwendige Puppenanimationsfilme, in denen sie Themen anspricht, die in der Ukraine aktuell tabu sind. In ihren melancholischen, mit absurden Elementen wie einer sprechenden Drohne operierenden Animationsfilmen geht es ums Überleben, die Angst und die Einsamkeit an der Front. Im Rahmen eines weiteren von der Kiew Biennale in Auftrag gegebenen Werks hat die Künstlerin Gulnur Mukajanova einen kleinen Raum vollständig mit magentafarbenem Velourstoff aus Sowjetzeiten ausgekleidet. Christensen erklärt.
Es handelt sich um Stoffe aus Usbekistan, die wir hierher transportiert haben und die sie mit Rasierklingen akribisch zerschnitten hat.
Der zerstörte feine Stoff im Werk Material is Memory vermittelt durch eine intensive räumliche Erfahrung ein unbestimmtes Gefühl von Fragilität und Vergänglichkeit. Neben der Ausstellung, die sich über alle vier Geschosse des KW-Gebäudes erstreckt, darf man gespannt sein auf ein reiches Konzert-, Performance- und Diskursprogramm. Die Biennale aus Kiew bringt außergewöhnliche und bisher viel zu wenig bekannte Positionen aus dem Osten, aus Mittel- und Osteuropa, aber auch aus dem Nahen Osten und Zentralasien nach Berlin.
Noch bis zum 13. September findet die Kiew Biennale in Berlin statt und Elisaveta Landenberger hat sie für uns besucht.